Wir starten heute wieder in die Erklär mir die Welt Silvester Challenge. Treue HörerInnen kennen sie vielleicht schon. Die hilft uns nämlich jedes Jahr dabei, den Podcast gut weiterzuführen und weiterentwickeln zu können. Unser Ziel ist es heuer, 50 neue UnterstützerInnen bis zum 31. Dezember zu gewinnen. Dafür gibt's auf Steady ein eigenes Silvesterpaket, das ihr auf erklärmir.at/support finden könnt. Wenn ihr Erklär mir die Welt gerne hört und unsere Arbeit wertvoll findet, freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt. Jeder einzelne Beitrag macht nämlich echt einen großen Unterschied für uns und hilft uns, dass wir jede Woche Gespräche veröffentlichen können, die für alle zugänglich sind und damit unsere Mission weiterverfolgen können, Wissen einfach und verständlich zu machen. Also nochmal für alle, die mithelfen möchten, gebt einfach erklärmir.at/support ein und wählt dort das Silvesterpaket aus. Danke, danke, danke. Zum Schluss möchte ich mich noch bei der Andrea bedanken. Die ist nämlich seit letzter Woche mit an Bord und unterstützt Erklär mir die Welt finanziell. Danke, liebe Andrea, wir haben uns echt total darüber gefreut. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass so viele Gesichter da sind. Mein Name ist Andrea Sabter, ich bin Journalist und mache den Podcast Erklär mir die Welt. Und wir nehmen heute eine Podcast-Folge hier live auf der Bühne auf. Und zwar wird es darum gehen, wie wir uns alle und in den politischen Institutionen für die Freiheit und gegen den Autoritarismus einsetzen können. Und um das zu erklären, da gibt es kaum Leute, die uns so gut dabei helfen können wie Paul Lendwey. Paul Lendwey war Osteuropa, war Leiter des Osteuropa-Studios, des ORF, hat sehr lange für die Financial Times geschrieben und ist alleine durch seine private und berufliche Lebensgeschichte dazu sehr geeignet, uns zu helfen, zu verstehen, was wir in diesen Zeiten beachten sollten, wenn wir die liberale Demokratie behalten möchten. Und einen kleinen Applaus hat es eh schon gegeben, aber ich glaube, der Paul Lendwey verdient sich noch einen viel größeren Applaus. Lieber Paul, du hast in deinem Buch Wer bin ich? Über deine verschiedenen Identitäten geschrieben und du beendest das Buch mit folgendem Satz. Die Zerbrechlichkeit der Freiheit ist die einfachste und zugleich tiefste Lehre aus meinem langen Leben. Die Zerbrechlichkeit der Freiheit, was meinst du damit?
Naja, darüber ist das Buch eigentlich, dann kann ich das nicht vorlesen. Aber das ist eben das, wie verführerisch ist diese dünne Schicht und man glaubt, dass alles in Ordnung ist und plötzlich alles zerbricht. Oder wenn man die Anzeichen sieht, aber doch nicht glauben will, was passieren wird. Also es gibt eine Vielfalt von Krisen, Zusammenbrüchen, Umwälzungen und darüber gibt es große Bücher, Studien und trotzdem passiert das immer wieder, dass man überrascht wird. Ich bewundere die Leute, die von sich behaupten, die sind Futurologen, die können die Zukunft voraussagen. Es ist sogar interessant, dass es fast ein Beruf geworden ist. Ich will keinen Namen nennen, aber es gab einen bekannten Futurologen, einmal war ich mit ihm zusammen in einer Diskussion. Inzwischen ist er älter geworden und jetzt sein Sohn ist Futurologe und schreibt sogar in Massenzeitungen. Also es ist immer bewundernswert, wenn die Leute behaupten, sie wissen, was kommen wird. es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass man das nicht gewusst hat. Und ich habe das sozusagen von meinem 15. Lebensjahr bis heute immer wieder erlebt, dass man nicht gewusst hat. Deshalb muss man, glaube ich, über Politik und gesellschaftliche Entwicklungen immer mit Vorsicht und mit Demut sprechen, wenn man nicht selber ein Politiker ist. Und deshalb bin ich eigentlich dieser Meinung und deshalb war das die Schlussfolgerung des Buches und der Suche nach Identitäten. Das heißt, diese Krisen, diese Zusammenbrüche lernen, sollten uns Demut, Vorsicht, Zurückhaltung lehren.
Ich möchte kurz einen Check machen. Versteht man ganz hinten den Paul gut? Sehr gut. Passt. Paul, der Kampf für die liberale Demokratie hat dich dein Leben lang begleitet. Du hast gesagt, man kann viele Bücher lesen, aber es gibt wenige Leute, die noch leben, die aus erster Hand von vielen dieser Dingen erzählen können. Beginnen wir mal ein bisschen persönlich bei dir. Du schreibst in deinem Buch, dreimal gab es in deinem Leben Schläge durch autoritäre Regime. Du hast gerade gesagt, mit 15 hat schon begonnen. Blick mal vielleicht kurz zurück. Was war damals der Vorfall mit den ungarischen Nationalsozialisten?
Also man muss da mit den Bezeichnungen vorsichtig sein. Wir reden entweder Autoritarismus, das ist keine Demokratie, aber noch keine Diktatur. Und ein Regime, wo Menschen ohne Grund, nur auf der Grundlage der Farbe oder auf der Grundlage der Religion und so weiter umgebracht wurden, massenhaft umgebracht werden, das ist nicht ein autoritäres System, sondern eine Diktatur. Also ein autoritäres System kann sein, sagen wir, wenn man Demonstrationen verboten hat oder selbst die Leute einsperrt, aber gleichzeitig du kannst mehr oder weniger frei reisen. Also es ist eine interessante Frage, ob zum Beispiel die Türkei unter der Herrschaft Erdogans eine Diktatur ist oder ein autoritäres System. Oder unsere Nachbarschaft, Viktor Orbans Regime in Ungarn. Du kannst frei ein- und ausreisen. Du kannst sogar dort demonstrieren. Aber es gibt keine Zeitungen oder öffentlich-rechtliche Anstalten, die darüber berichten. Also, das ist keine Diktatur. Und das ist auch die Entwicklung zum Beispiel in Russland, wie das nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems und dann der Weg zum Putin. Putin hat angefangen als ein Demokrat, sozusagen. Also das sind die Unterschiede. Und ich habe persönlich erlebt, diesen Übergang von einem autoritären System zur Diktatur. Das war in Ungarn zum Beispiel zwischen 1920 und 1944 ein autoritäres System und ein antisemitisches System mit den drei Judengesetzen und so weiter. Aber Leute wurden nicht massenhaft verhaftet, geschweige denn umgebracht. Und dann kam am 19. März 1944 der Einmarsch der Deutschen, des Hitler-Deutschlands, und dadurch die Regeln, dass man einen gelben Stern tragen musste, dann man in Ghettos zusammengepfercht wurde. Und dann kam am 1944, 15. Oktober, nach einem gescheiterten Putschversuch von Horthy, also nicht Putsch, sondern Absprung von der deutschen Joch oder die Besatzung. Und dann kamen die Feldkreuzler, die waren die ungarischen Nazis, und dann kamen auch Massenverhaftungen und auch Massenmorde. Aber schon unter dem autoritären System, nachdem die Deutschen einmarschiert und Horthy gemeinsame Sache mit ihnen gemacht hat, wurden 437.000 Menschen in 6 Wochen nach Auschwitz deportiert und dort 3/4 von diesen Menschen umgebracht. Also, wenn wir über Unterschiede sprechen zwischen autoritären Systemen und Diktaturen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir über Menschen sprechen. Und da ist immer bei mir ein Widerstand gegen die großen Zahlen. Wenn man, du sagst, ja, das hat er erlebt, da waren 6 Millionen Menschen umgebracht, dann vergisst man, dass von diesen 1,5 Millionen Kinder waren, kleine Kinder waren. Und jeder Mensch ist ein Verlust für die Menschheit und für die Familie, wenn er oder sie umgebracht wird. Und das habe ich im Alter von 15 Jahren erlebt. Und ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht 15 Jahre gewesen wäre. Warum? Wenn man 15 Jahre oder wenn man sogar 20 Jahre alt ist, ist man bereit, Risiken einzugehen. Also, es ist eine lange Geschichte, wie ich in meinem Büchlein und meiner Autobiografie beschrieben habe, wie es mir gelungen ist. Aber jedenfalls wäre ich ein 50 oder vielleicht sogar 40-Jähriger, hätte ich das wahrscheinlich nicht gewagt und endete vielleicht in Gunskirchen oder Mauthausen oder irgendwo. Also, da, wenn wir sprechen über autoritäre Systeme und Diktaturen, dann sprechen wir immer über menschliche Schicksal. Was mit dem Menschen passieren kann und wozu Menschen fertig sind. Und das führt dann dazu, dass die, die das machen, und darüber sind auch gute Bücher, die sind nicht von Natur aus Mörder, die Menschen umbringen wollen, sondern durch die Masse, durch die Entwicklungen, durch die Umstände machen mit. Und deshalb sind dann die aktiven Täter, die Mitläufer, die stillen Zeugen und so weiter. Aber ich schreibe jetzt hier ein Buch, weil ich nur eine Frage beantworte.
Paul, also mit 15 Jahren von ungarischen Nazis verschleppt, dann mit 23 Jahren, beschreibst du im Buch, im stalinistischen Ungarn eingesperrt, bist im Gefängnis gesessen und schreibst, wurdest beruflich ruiniert und psychisch geschädigt. Was passierte damals?
Das ist schon die zweite Phase, die Phase der Träume, der Phase, wenn man die Welt verbessern wird. Also ich dachte, in der Schule, schon vor der Matura und später an der Uni auch, ich muss alles tun, dass ein gerechtes, ein System der Gerechtigkeit entsteht. Erstens, dass Menschen nicht ohne Grund verfolgt werden oder eingesperrt werden. Und zweitens, soziale Gerechtigkeit ist. Und das führte mich sehr jung zu den sozialdemokratischen Jugendorganisationen. Einfach durch Zufall, weil mein Vater uns einschreiben ließ, dass wir einen russischsprachigen Ausweis haben, nachdem die Russen 1945 nach Ungarn gekommen sind. Und ich habe dort dann, war ich tätig und wurde dann Journalist und habe geschrieben und gehörte zum linken Flügel und habe geholfen, diese sozialdemokratische Partei umzubringen, ohne persönliche Vorteile. Ich habe Vorträge gehalten und so weiter. Und dann, wie so oft, ein System sich entwickelt, Richtung Autoritarismus und Richtung Diktatur. Und dann werden auch jene, die dieses System aufgebaut haben oder mitgeholfen haben, von diesem System zerstört. Auch ohne Grund. Ich wurde wegen dieser Vergangenheit in der kommunistischen Zeit ab Ovo als etwas Merkwürdiges betrachtet. Und nachdem ich meine Entwicklung beschrieben habe, sehr ehrlich, hat man gesehen, ich bin ein möglicherweise unzuverlässig, ja, vielleicht eine feindliche Person. Und so hat man mich verhaftet und interniert. Und sie haben geschrieben, er ist ein Trotzkist. Ich habe keine Ahnung gehabt, wovon sie reden. Trotzki war der Gegner von Stalin und so weiter. Ich habe nie damals eine Zeile von ihm gelesen, aber das reichte nicht. Also jedenfalls, so wurde ich interniert und eingesperrt. Und wieder ein unerwarteter Zufall hat mir geholfen, dass Stalin gestorben ist und das sowjetische Reich, also auch Ungarn, dadurch die Diktatur beeinträchtigt wurde, kam zu einer Amnestie. Und dann habe ich erlebt, die Menschen. Man will immer die Menschen kennenlernen, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Wie benehmen sie, wenn man krank ist oder wenn man angezeigt wird ohne Grund? Und ich bin freigelassen worden, Ende 1953, im Alter von 24 Jahren, aber ohne Beruf, weil ich wurde nicht rehabilitiert. Es war eine Gnadenakt. Und in mancher Hinsicht war ich mehr erbittert, als wenn ich im Gefängnis war. Warum? Weil im Gefängnis oder in Untersuchungshaft hast du mit anderen Menschen dieses Schicksal geteilt. Und wenn du rausgekommen bist und bist du draufgekommen, dass deine Frau dich nach ein paar Wochen oder Monaten betrogen hat, weil du warst abgeschrieben. Wenn in einer solchen Diktatur jemand verhaftet wird, ist er menschlich, politisch tot. Und so habe ich nicht nur meine Freiheit, nicht nur meine Eltern, sondern auch meine Frau verloren. Und so stand ich da. Da habe ich dann unglaubliche Bücher übersetzt und versucht zu leben. Ich habe die Anzüge meines Vaters verwendet. Und so lebte ich noch 3 Jahre. Das heißt, in einem großen Gefängnis, nicht in einem kleinen. Und insgesamt war das dann 5 Jahre Verlust meines Lebens. Und als die Revolution kam, 1956, 23. Oktober, das war eine Erschütterung, eine totale Überraschung für das Regime. Und ich habe noch immer versucht, da mitzuwirken, aber das war ganz klar, dass da nichts zu machen ist. Und so kam ich auf Umwegen nach Österreich. Und als ich hier ankam mit einem geliehenen Koffer, da war ich, sagen wir, 28 Jahre alt, 27 Jahre alt. Und habe schon ein Gepäck gehabt, das manche Leute im Alter von 70 Jahren nicht haben, was man durchgemacht hat. Und es führte dann eben zu meiner Hauptidentität, zum Österreichertum. Weil hier habe ich angefangen, im Alter von 27 Jahren, frei, völlig frei zu leben.
Paul, du hast dich fast dein ganzes Leben lang für die liberale Demokratie eingesetzt. Du beschreibst, wenn wir noch kurz in deiner Ungarnzeit bleiben, aber auch ein Kapitel im Buch, das du als Schande bezeichnest. Du schreibst, es gibt keine Ausrede dafür, und schreibst, du hast einen Beitrag als Redakteur zum Lügengebäude des Regimes damals geleistet. Und hast selber schon gesagt, in autoritären oder diktatorischen Regimes gibt es die Aktiven, die Täter, und es gibt auch die Mitläufer und Leute, die mitmachen. Kannst du da ein bisschen von deiner Rolle damals erzählen? Was war da? Anfang der 50er als Redakteur, Außenpolitikredakteur in der Nachrichtenagentur.
In
Ungarn.
Ah, damals? Genau. Natürlich, da hat man, das habe ich ja gesagt. Das war natürlich eine Hilfe, wenn man nur solche Nachrichten bringt, die einem Regime nützen und nicht Kritik erwecken, zum Beispiel. Nicht? Also, was ich da war, wurde ich einmal angerufen, dass ich einen großen politischen Fehler gemacht habe. Was war das? Dass ich habe erlaubt oder rausgegeben die Nachricht, wie die PKW-Produktion in Amerika fiel. Aber durch die Tatsache, dass ich absolute Ziffer gegeben habe, hat man gesehen, wie viel wir dort produziert. Das heißt, und das machen sie noch heute in Russland, du musst nur Prozentsätze sagen, so dass man nicht weiß, was hinter den Prozentsätzen steckt. Aber das war nur eine Geschichte. Aber darüber habe ich eben gesagt, wie diese Systeme auch jene, die in kleineren oder größeren Positionen mitwirken, am Ende erledigen. Und so war das auch, wenn man eben zu einem Lügengebäude beiträgt. Und deshalb ist die Rolle der Medien, der Pressefreiheit eine ganz, ganz grundsätzliche Frage und Bedingung für die Existenz und für die Zukunft der liberalen Demokratie, die natürlich nicht perfekt ist, mit vielen, vielen Fehlern, mit viel Heuchelei. Aber es bleibt trotzdem das, was Winston Churchill unnachahmlicher formuliert hat. Es ist ein schlechtes System, aber er kennt kein besseres.
Also du bist dann nach Österreich mit 27, konntest dann frei arbeiten und in Freiheit leben und hast dann einen großen Beitrag geleistet in Österreich und auch in Europa. Und bist dann, dann gab es einen dritten Schlag, beschreibst du im Buch, einen dritten Schlag durch ein autoritäres oder diktatorisches Regime im Alter von 82 oder 83 Jahren, wie du unter der unter Orban 2011 zur Persona non grata erklärt wurdest in deinem Heimatland Ungarn. Jetzt geht es vielen von uns so, wenn wir über das Orban-Regime lesen, dann betrifft uns das vielleicht nicht persönlich. Du wurdest da das Gesicht auch einer Kampagne und wurdest beruflich verleugnet. Kannst du ein bisschen erzählen, was das mit dir gemacht hat und auch so diese Beobachtung, wie sich Ungarn im Laufe der Zeit entwickelt hat?
Ja, das ist die große Frage. Die Medien, die Freiheit der Medien und Bekenntnis zur Vergangenheit, Bekenntnis zur Freiheit. Das bedeutet, dass ein System, ein autoritäres System aufgebaut wird, ob mit einem sogenannten starken Mann oder starken Gruppe, dann braucht man eine Legitimation und dazu gehört immer, sie brauchen auch Feinde. Und die Feinde sind jene, die zeigen, wie dieses System, wie dieses Regime funktioniert und sind nicht bereit zu sagen, 2 mal 2 ist 5. Das ist eine Grundtatsache. Und wenn du ein System hast und aufgebaut hast, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen, dann kannst du aus allen Röhren und auf allen Längen deine Version der Wahrheit verkaufen. Und die, die das kritisieren, vor allem auch, wenn sie aus dem Land sind, wo das alles passiert, sind besonders gefährliche Feinde. Wenn du bereit bist, mitzumachen, wirst du persönlich, wirst du finanziell, wirst du mit Ehrenzeichen ausgezeichnet. Und das war dann die Wandlung in Ungarn. Und wenn man das aufzeigt, und ich gehörte zu den allerersten vielleicht, die diese Entwicklung, die Gefahren gesehen haben, dann greift man an die Betreffende oder den Betreffenden, um zu zeigen, dass das alles nicht wahr ist oder seine Person nicht geeignet ist, das alles zu sagen. Und das ist natürlich auch ein Schlag, ein überraschender Schlag, dass man 50 Jahre oder 40 Jahre gegen das kommunistische System schreibt und dann plötzlich man empfindet, dass dieser Mann ein Freund oder ein Mitwirkender an diesem System ist. Also das war natürlich, was Ungarn betrifft, nicht zu vergleichen mit den 2 früheren Phasen. Die lebensbedrohliche Phase im Alter von 15 Jahren und die Verhaftung im Alter von 23 Jahren. Aber das war auch nicht angenehm, wenn so etwas passiert. Aber man kann sich verteidigen und für mich war das auch wichtig, dass große österreichische Persönlichkeiten wie Erhard Buseck und andere mich verteidigt haben. ebenso wie ich angegriffen wurde von dem Sowjetsystem, als ich die Ostredaktion des ORF aufgebaut habe. Das war auch eine große Kampagne, hier mit der Hilfe der Kommunisten. Und da hat Bruno Kreisky oder Alois Mock und so weiter, nicht nur mich, auch Kudnova Kalergi und auch Leute, die diese Systeme kritisiert haben, verteidigt. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass die Politiker wissen, was wichtig ist, was entscheidend ist für die Zukunft der liberalen Demokratie. Und deshalb auch die Menschen, die diese liberale Demokratie in ihren Schriften oder Auftritten verteidigen, auch sie verteidigt werden. Und deshalb war es auch für mich sehr wichtig, dass in der österreichischen Politik ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit, ich gehöre keine Partei an, ich bin nur bei dem ÖAMTC, sonst nirgends. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und da muss man das auch sagen, nicht? Weil man wird automatisch abgestempelt. Also ich musste auch vor vielen Jahren im Profil oder irgendwo war, ich gehöre zur Roten Reichshälfte. Ich gehörte nicht. Ich habe eine Biografie von Kreisky geschrieben, die allererste. Aber ich gehörte keine Partei.
Paul, wenn jetzt eine Person sagt, die große Politik interessiert mich nicht so, was die da machen, betrifft mich nicht. Und ob da jetzt ein Orban oder ein Kickl oder ein Kurz oder ein Stocker an der Macht ist, mein Leben betrifft das nicht wirklich. Natürlich gibt es Leute, die vielleicht Probleme kriegen, so wie du, die sind laut und die schreiben dagegen an oder politische Gegner oder vielleicht Richter, Menschen in den Medien. Aber ich als kleiner Bürger, Bürgerin, ich bin brav, mir ist das alles ein bisschen egal. Was sagst du so Menschen? Wie fühlt sich das Leben für einen Otto-Normalverbraucher an, ob man jetzt in Freiheit oder in Unfreiheit in einer liberalen Demokratie oder in autoritären Regimen lebt an?
Also wenn du sehr jung bist, kannst du nicht anders dir vorstellen, dass du lebst unter diesem System und du kannst dann erst wenn dieses System nicht existiert, wissen, was das bedeutet. Das heißt, hier spielt brutal ausgedrückt im jungen Alter, aber leider auch im vorgeschrittenen Alter, die Dummheit eine Rolle. Das ist, dass man nicht weiß, was man hat. Wenn man sehr jung ist, nimmt man alles als gegeben an und will revoltieren gegen etwas, vielleicht zu Recht, aber nicht gegen die Grundlagen. Aber das ist leider so, man sieht das bei den Umfragen, dass sehr oft extreme Gruppen, auch vor allem bei den Jungen, sehr stark sich reüssieren können, weil sie eben keine Erfahrungen haben. Und ich sage nicht das, was manche geschrieben hat, das haben, dass alles von den Persönlichkeiten abhängt. Aber Persönlichkeiten sind auch sehr, sehr wichtig. Es wäre in der Welt anders gewesen, wenn nicht ein Hitler, Mussolini oder Lenin oder Stalin gegeben hätte. Und im Kleinen ist das auch wichtig, wer eine politische Partei oder wer eine Gruppierung führt. Deshalb kann man nicht so einfach sagen, den oder den die Namen, weil die Namen vertreten auch etwas. In meinen Büchern über Österreich habe ich versucht, auch die Menschen zu charakterisieren. und was alles man auch in Österreich erlebt hat, zeigt die Verführung, die Versuchung durch den sogenannten starken Mann. Das gab es auch in der SPÖ vor vielen Jahren mit Franz Ola als starker Mann, Gewerkschafter und so weiter. Und gab es mit unserem Kärntner Volksheld und so weiter. Also es gibt genug Beispiele, dass wie Persönlichkeiten punkten und gewinnen können. Und gerade für die jungen Menschen ist deshalb wichtig, dass sie lesen, Nachrichten hören und nicht nur die sogenannten sozialen Medien, dass du sagst in einem Satz, nicht? Also deshalb ist es so wichtig, die politische Entwicklung zu verfolgen und rechtzeitig gegen die Gefahren aufzutreten, wenn man diese Gefahren irgendwo vermutet oder spürt.
Aber Paul, ganz konkret, dass es für Journalisten wie uns ungemütlich ist, in einem autoritären Regime zu arbeiten, ist klar. Aber für Otto und nennen wir es Susi Normalverbraucher, warum sollte man sich kümmern, ob man in einer liberalen Demokratie lebt? Was ist dann tatsächlich anders? Warum sollte ich mich als Otto Normalverbraucher, der jetzt nicht wie wir Journalist ist, darum kümmern, ob ich in einer liberalen Demokratie lebe oder ob Österreich...
Naja, er würde oder sie würde bald die Folgen spüren, wenn zum Beispiel fühlt sich ungerecht verfolgt oder diskriminiert und hat keine Stelle, keine Institution, die ihm helfen kann. Heute in der liberalen Demokratie wird zum Beispiel die Frage der Gleichberechtigung der Frauen auch immer stärker, noch immer viel zu schwach, aber doch langsam in Betracht gezogen. Es sollten auch die Frauen die Möglichkeit haben, für alle Positionen kandidieren oder ihre Ansprüche anzumelden. Und da sehen wir, dass zum Beispiel in einer liberalen Demokratie, wo Rechtsstaat ist, wie eine Frau, die bei einem Finanzamt nicht Chef geworden ist, weil ein Politiker einen anderen, der nicht so qualifiziert war, bevorzugt hat und durch seinen Einfluss erreicht hat, dass nicht diese bestqualifizierte Person ernannt wurde, dass dieser Mann dann vor dem Gericht schuldig gesprochen wurde, in erster Instanz. Aber das ist, wenn du willst, eine kleine Geschichte, aber besonders wichtig, dass diese Frau, die protestiert hat und Gerechtigkeit haben wollte, war nicht bereit aufzugeben. Deshalb ist es so wichtig, nie aufzugeben, wenn du Ungerechtigkeit spürst. Aber wenn du nicht in einer liberalen Demokratie lebst, dann hast du nicht mehr die Chance, dass du da für deine Rechte kämpfen kannst. Also das ist nur ein kleines und vielleicht aktuelles Beispiel. Oder dass du einen Fehler machst und du wirst kritisiert. Und dann letzten Endes die Kritik, Anführungszeichen, von unten dazu führt, dass jemand, der ganz oben ist, gestürzt wird oder zurücktreten muss. Das ist wichtig. Und ich betrachte das als ein Zeichen der Demokratie und bin nicht mit jenen Kollegen einverstanden, die schreiben, dass das bedeutet, der Anfang vom Ende für eine politische Partei. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und das hat man gesehen auch in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Und deshalb müssen wir Journalisten und Kommentatoren auch mit unseren Urteilen über Politiker und Persönlichkeiten vorsichtig sein.
Paul, wie siehst du die aktuelle Situation in Österreich? Wir hatten in der ÖVP unter der Ära Kurz so einen ersten Schritt Richtung Autoritarismus. Wir hatten einen Innenminister Kickl, der Schritte in diese Richtung gemacht hat. Und die FPÖ ist eine Partei, die recht unverhohlen das, was Viktor Orban in Ungarn macht, begrüßt. Derzeit steht die FPÖ in aktuellen Umfragen bei 37%, mehr als doppelt so viel wie die SPÖ, 16 Prozentpunkte vor der ÖVP. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Viel Unzufriedenheit, viele Krisen, viel Unsicherheit.
Naja, also wenn man das hört, kann man die aktuelle Situation nicht als besonders wunderbar anzusehen. Aber erstens, ich klinge wie die Politiker, wenn ich sage, Meinungsumfragen sind nicht Wahlen. Und ich bin eigentlich sehr skeptisch, was Meinungsumfragen betrifft. Seit der frühen Jugend, als man in Amerika Harry Truman abgeschrieben hat und er hat gewonnen die Wahlen nach dem Tod von Franklin Delano Roosevelt. Und man sieht das immer wieder, dass Meinungsumfragen irren sich auch. Aber das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, dass natürlich es ist eine schwierige Situation, weil die Opposition ist eigentlich sehr, sehr wichtig für eine Demokratie. Der Vater von Winston Churchill, Randolph Churchill, hat einmal gesagt, the task of the opposition is to oppose. Die Opposition muss opponieren, muss die Fehler zeigen. Und das gehört zur liberalen Demokratie, dass die Regime wechseln, dass die Mehrheitspartei abgelöst wird. Das Problem ist nicht die Ablösung einer Partei durch eine andere. Das Problem ist, wenn jene Partei, die die andere Partei abgelöst hat, alles tut, was die Medien betrifft, was die Justiz betrifft, dass diese Partei seine oder ihre Partei nicht mehr von der Macht entfernt werden kann. Und das ist die Grundtatsache der liberalen Demokratie, dass du mit einer Stimme eine Partei entfernen kannst von der Macht. Und deshalb ist es wichtig, dass die Opposition eine demokratische Legitimität und Glaubwürdigkeit hat. Und dazu gehört natürlich die Glaubwürdigkeit bezüglich der Vergangenheit. Du hast erwähnt, unseren früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz. Also, wenn du bedenkst, dass in dieser Regierung mit der Freiheitlichen Partei wer alles was gemacht hat, das hat man alles nachlesen können. Und der Interviews und Stellungnahmen bis heute sagt, dass er sehr stolz ist auf diese Regierung mit Herrn Strache, und Strache soll auch stolz sein. Das bedeutet, dass er nicht fähig ist, mit einer liberalen Demokratie fertig zu werden. Er ist sehr begabt, er hat jetzt viel Geld verdient, er ist jetzt Millionär geworden durch eine merkwürdige Firma in Israel, die Abhörgeräte und verschiedene Dinge, komplizierte Einrichtungen weltweit verkaufen. Aber das zeigt natürlich, dass zu Glaubwürdigkeit gehört auch die Ehrlichkeit, was die Vergangenheit betrifft. Also, und wenn jemand in diese Position als ein Schatten über seine Nachfolger wirkt, das ist natürlich für diese Partei nicht angenehm. Aber ich gehöre zu jenen, die vielleicht altmodisch sind, aber das alles erlebt haben, die verfolgt haben, die unglaubliche Erfolgsgeschichte der österreichischen Demokratie nach dem Krieg, zumindest seit 1957 als Auslandskorrespondent hier, dann bin ich überzeugt, dass die soziale Partnerschaft, was Kreisky als sublimierter Klassenkampf am grünen Tisch bezeichnet hat, die Grundlage der sozialen Entwicklung ist. Und wenn eine solche Gruppe, die du erwähnt hast, in den Umfragen zweimal stärker erscheint als die SPÖ, dann müssen eben die Führer und führende Funktionäre der SPÖ nachdenken, ob ihre internen Streitigkeiten nicht eingestellt werden sollen und lieber über die künftige Politik, über die Zukunftschancen Österreichs miteinander wetteifern sollten. Aber ich würde keine Partei sozusagen abschreiben. Und das ist der Sinn der Demokratie natürlich, dass auch neue Parteien zum Zug kommen können. Aber die Gefahr, und das ist sehr, sehr wichtig, nicht mehr, dass eine Gruppe die Macht durch einen Putsch erobert, mit Gewalt. Nein, das sehen wir in vielen Ländern. Die Gefahr ist, wenn eine Gruppe oder eine Partei sozusagen unter falschen Voraussetzungen mit Lügen oder Fake News die Mehrheit erobert und dann alles tut, aus dieser Mehrheit eine Festung zu machen. Und die Demokratie ist keine Festung. Demokratie ist eine offene Gesellschaft und du musst unbedingt da deine Meinung sagen und sagen zu können, so dass das veröffentlicht wird.
Paul, du hast gesagt, man muss immer wachsam sein, man muss sich mit der Welt beschäftigen, so was Bürgerinnenpflicht. Kannst du noch zum Abschluss ein bisschen darüber reden? Uns hören jetzt viele Leute zu, hier oder dann im Podcast. Was sind denn Beiträge, die man als Bürgerin, als Bürger leisten kann, um die liberale Demokratie zu unterstützen und zu bewahren oder stärker zu machen?
Also, ich habe zwei wichtige Zitate hier. Das eine ist von dem Soziologen Ernst Bloch mit dem großen Buch über die Hoffnung. Er hat gesagt, wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Und der zweite, sehr wichtige Aussage ist von Mannes Sperber der in Galizien geboren, Österreich aufgewachsen und in Frankreich ein berühmter Schriftsteller geworden ist und auch wichtige Preise in Deutschland bekommen hat. Ich habe ihn einmal getroffen, war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und er hat gesagt, es ist nicht so sehr der unbrechbare Wille zu Hoffnung, als die kategorische Ablehnung der Mutlosigkeit, somit ein Widerstand gegen die Resignation. Der Mensch schreibt bestimmt. Und das gilt auch für mich. Ich trete gegen die Mutlosigkeit und vertrete den Widerstand gegen die Resignation, sowohl was der Kampf oder die Verteidigung gegen die Diktaturen à la Putins Russland betrifft, oder gegen die, was die Warnungen vor den Gefahren in unserem Land betrifft. Und deshalb ist für mich persönlich die Devise nie aufhören, keine Phrase, sondern mit dem Kampf für die Stärkung der liberalen Demokratie und gegen die Sehnsucht nach dem starken Mann. Weil wir haben in allen Ländern, auch in unserem Land, gesehen, was die Verführung durch den starken Mann für die Menschen, für die Massen, für die Gesellschaft bedeutet. Deshalb sind das, was ich hier vorgelesen habe, für mich nicht Phrasen, sondern ein Richtschnur, was mein Leben bis zu meinem letzten Atemzug bedeutet, dass man gegen Ignoranz, gegen die Mischung von Arroganz und Ignoranz in der Politik und in den menschlichen Beziehungen immer, immer wieder auftreten muss. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch und deine klugen Fragen und meine zu langen Antworten dazu beitragen. Danke schön. Dankeschön.
Das passiert, wenn man einen Menschen interviewt, der selber jahrzehntelang Moderator war, dann kann sich der Moderator die Schlussworte sparen. Ein besseres finde ich nicht mehr. Ich danke euch fürs Kommen, fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag bei der Buch Wien. Danke.
Was nehme ich mir mit? Erstens, wir nehmen die Demokratie als zu selbstverständlich an. Dass uns eine Richterin zum Beispiel nicht verurteilen kann für eine erfundene Tat, weil wir den Mächtigen unbequem geworden sind. Oder dass Korruption Konsequenzen hat. Eine liberale Demokratie mit einem Rechtsstaat ist historisch etwas total Neues und eigentlich ein Wunder, dass es existiert. Und dieses Wunder existiert auch nur in wenigen Ländern auf dieser Erde. Wir müssen es schätzen und der Demokratie ständig Leben einhauchen. Zweitens, die Demokratie wird heute gerade mit den Mitteln der Demokratie abgeschafft. Orban, Erdogan oder Trump, sie alle wurden legitim gewählt. Sie haben nicht geputscht. Und dann haben sie mit den Mitteln der Demokratie, nämlich mit Gesetzen, begonnen, die freie Presse einzuschränken oder zum Beispiel ihre Freunde in die Justiz oder in die Polizei zu sitzen. Das Ganze geht Schritt für Schritt, ohne großen Knall. Die Demokratie wird instabiler, nach und nach wird sie vielleicht zu einem Autoritarismus, wie in Ungarn unter Orban oder wie unter Erdogan in der Türkei, und vielleicht landet man dann irgendwann in der Diktatur wie unter Putins Russland. Wer sich dann mit den Mächtigen anlegt, wird dann vielleicht nicht mehr nur schikaniert wie in Ungarn, sondern umgebracht wie in Russland. Irgendwann kontrolliert eine kleine Clique ein Land und andere Parteien oder Personen können sie kaum mehr ablösen. Drittens, Demokratie ist komplex und kann nur komplex sein. Alleine in Österreich, in einem relativ kleinen Land, müssen wir die Interessen von 9 Millionen verschiedenen Menschen abgleichen und austauschen. Das kann nur schwierig sein. Man muss sich nur anschauen, wie schwierig es schon ist, in einer kleinen Familie mit einigen wenigen Personen Interessen abzuwägen. Wir müssen der Versuchung widerstehen, dass da einfach ein starker Mann kommt, auf den Tisch haut und durchgreift. Das klingt vielleicht verführerisch, endet am Ende aber immer im Chaos, in Korruption und im Verlust unserer Freiheiten. Demokratie funktioniert oft nur so mittelgut und es ist sehr okay, sich darüber zu ärgern. Aber die Demokratie ist mit Abstand das beste politische System, das wir haben.
Und los geht's mit dem Outro, diesmal von mir, Sarah, der Hörerin des Monats. Ich persönlich lieb's ja, mit dem Rad durch Wien zu fahren, besonders im Sommer und abends, wenn nicht so viele Autos unterwegs sind. Daher fand ich auch die Folge 306, Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Villers, unglaublich spannend. Ich find's einfach mega, wenn Personen von ihren persönlichen Erfahrungen erzählen, von ihren eigenen Erlebnissen und dabei auch noch super viel Motivation und Inspiration versprühen. Danke auch an Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann für eure Mitarbeit. Audio- und Videoproduktion Sissi Grant und Vermarktung Therese Iliasch und Stefan Lastning von Missig Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missig Link kontaktieren. Danke auch an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärme.at/support. Schönen Tag noch oder Abend und bis dann. Ciao!